Wir haben wirklich Betterverse gegründet, weil wir die Welt verbessern wollen.
Recharge. Aufladen und neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor.
Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle Morgenmenschen, also für alle die, die Probleme von heute als Chance für morgen sehen. Hier ist Andi und ich spreche mit unseren Gästen über die Themen, auf die es dabei in Zukunft ankommen wird. Unser heutiger Gast ist CEO von BetterVest.com. Die Mission von BetterVest lautet: Wir bringen Menschen zusammen, um wirkungsvolle Projekte zu realisieren. Auf unserer Plattform werden Projekte finanziert, die Menschen und Planet zugutekommen und dabei wirtschaftlich rentabel sind. Davon profitieren alle, sowohl heute als auch morgen. Wie das genau funktioniert, erklärt uns im heutigen Podcast Marilyn Hype. Hallo Marilyn, grüße dich. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Andi.
Stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor. Was machst du und wer bist du?
Ja, hallo liebe Zuhörer. Mein Name ist Marilyn Hype. Ich bin 42 Jahre alt, Mutter einer Tochter, Mitgründerin von BetterVest. Und von Hause aus bin ich Maschinenbauingenieurin, spezialisiert auf erneuerbare Energie und Energieeffizienz. So auch der Bezug zu BetterVest, Umweltschutz. Und nebenbei habe ich früher öfters auch noch gesungen und jetzt bin ich auch noch ein klein bisschen ehrenamtlich aktiv, habe einen kleinen Verein und das kann ich dann halt machen, wenn ich noch ein bisschen Zeit finde neben BetterVest und der Familie, was sehr wenig ist.
Also sehr vielseitig aufgestellt, aber dein Kernthema ist quasi BetterVest und nachhaltige Projekte. Genau, und das erörtern wir jetzt mal gemeinsam. Wie lange gibt es denn BetterVest.com schon?
Ja, wir hatten schon Ende 2012 die Idee, haben dann erstmal ein Jahr, kann man so sagen, in der Garage getüftelt und im September 2013 haben wir unser erstes Mini-Projekt mit 5.000 Euro gefundet.
Und das war erfolgreich? Also das hört sich jetzt so an, als wenn es gleich erfolgreich war?
Ja, das war erfolgreich. Wir hatten bis dahin auch die ganze Familie und Freunde verrückt gemacht und die standen alle schon in den Startlöchern und wollten unbedingt investieren. Demnach war das Projekt, glaube ich, innerhalb von 2 Stunden finanziert und so ging es dann auch mit dem zweiten Projekt und dem dritten. Genau, und dann sind wir auch langsam gewachsen und dann wurden die Projekte auch größer. Genau, und dann musste auch die Crowd von außen kommen und Family and Friends alleine haben nicht mehr ausgereicht.
Das ganze Geld war schon investiert wahrscheinlich. Wie funktioniert denn das genau? Kannst du das mal kurz erklären für jemanden, der jetzt Crowdfunding noch nicht so gehört hat oder das nicht bekannt ist, das
Thema? Ja, also zuerst einmal stellt man sich hier die Frage, was ist denn Crowdfunding überhaupt? Was macht denn den Unterschied zu einem normalen Projekt, in das man investieren kann? Von der Definition her ist Crowdfunding das aus, dass eine Menge an Personen, eine größere Gruppe an Personen ein Projekt finanziert, das sie genau kennt und benennen kann. Das heißt, wenn ich ja jetzt mein Geld irgendwie anlege in der Bank, in einem Fonds oder ich mache einen Sparbrief oder wie auch immer, dann weiß ich ja nicht, wo mein Geld hingeht. Und ich bin nicht derjenige, der genau gesagt hat, ich möchte genau in dieses Projekt diese Summe Geld. Beim Crowdfunding ist es so, dass ich mir genau das Projekt aussuche und dann auch selbst entscheiden kann, wie viel ich investiere. Und das macht das Crowdfunding aus. Genau. Und wie geht das? Die Crowdfunding-Plattformen stellen Projekte auf ihren Plattformen vor. Dort kann man dann alle Informationen lesen zum Projekt selbst, wer steckt dahinter, die Firma, der ich mein Geld dann sozusagen leihe oder auch spende oder wo ich auch Anteilshaber werde. Also Crowdfunding beinhaltet auch Spendenprojekte oder auch Gesellschafter einer Firma zu werden. Wir selbst vergeben nur Kredite, aber dort kann man sich schlau machen und die Plattformen selber sind dann Mediator. Das heißt, wir bringen diese beiden Parteien zusammen und koordinieren auch alles Rechtliche, denn es muss ja Verträge geben, das Geld muss fließen auf einem rechtlich sicheren Wege und all das ist dann die Aufgabe der Plattform.
Mhm. Und was ist dann am Ende das Ziel von BetterVest?
Ja, unser Ziel ganz am Anfang war und auch immer noch, die Energiewende voranzubringen. Wir haben alle, die wir BetterVest gegründet haben, hatten ein hohes Interesse daran, etwas zu tun für den Klimaschutz und haben viele Möglichkeiten gesehen, mit Crowdfunding dort einen großen Beitrag zu leisten. Damals, 2012, war das Thema Energieeffizienz in Deutschland super spannend, weil es noch wenig Banken gab, die sich getraut haben, solche Projekte zu finanzieren. Damals gab es auch noch nicht die Förderpakete. Heutzutage ist ja Energieeffizienz gar kein Thema mehr, aber damals war das recht neu. Also haben wir gesagt, Mensch, wenn die Banken Angst haben und die Regierung noch keine Förderpakete aufsetzt, es gibt so viel Potenzial, lasst uns das Geld crowdfunden, weil das super sinnvolle Projekte sind. Als dann die Banken auch offener wurden und auch Förderpakete da waren, wussten wir, okay, jetzt haben wir unsere Arbeit getan. Lass uns jetzt schauen, wo jetzt unser Geld gebraucht wird. Und daher sind wir dann ins Ausland gegangen. Und jetzt ist unser Fokus hauptsächlich auf Ostafrika.
Da kommen wir sicherlich später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Vor allem steht bei Better Invest das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Wie würdest du Nachhaltigkeit definieren?
Das ist eine schwierige Frage manchmal, denn manchmal fragen mich auch die Leute, was macht denn ein richtiges, nachhaltiges Investment aus? Mhm. Ich denke, das Allerwichtigste ist, wie bei allen Dingen, die man tut, wenn man sich die Frage stellt, ich möchte nachhaltiger leben, ist es denn wirklich nachhaltig auf Dauer? Und ist es auch nachhaltig, wenn ich dahinter schaue? Also wenn ich mir jetzt ein Projekt anschaue, das vordergründlich CO2 einspart, und wir uns das tiefer anschauen, dann gucken wir, okay, ist es denn wirklich die beste Art und Weise, das Projekt umzusetzen? Hat es denn nicht vielleicht auch nachteilige Aspekte für die Bevölkerung, die dort lebt? Oder gibt es irgendwas, was noch in Mitleidenschaft gezogen werden kann? Nur wenn das Projekt wirklich auf allen Ebenen nachhaltig ist, das heißt nicht nur im Bereich Umweltschutz, sondern auch soziales Umfeld und so weiter, finanzieren wir das Projekt. Ich meine, ein sehr einfaches Beispiel ist, wir hatten schon viele Anfragen gehabt von Firmen, die mit Tieren arbeiten. Ein Schlachthof, der eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach haben will. Oder Fischfarmen. Oder auch zum Beispiel, was jetzt nichts mit Tieren zu tun hat, Projekte für Wasserkraftwerke. Wo wir uns gesagt haben, okay, die haben wir uns dann genauer angeschaut, zum Beispiel bei den Wasserkraftwerken, wenn dann ersichtlich war, dort wird ein großer Eingriff in die Umwelt stattfinden. Das heißt, die Tiere wiederum leiden, die Natur leidet, dann ist das halt nicht nachhaltig. Oder bei diesen Fischfarmen, dann haben wir uns die Frage gestellt, okay, ist das denn jetzt die richtige Art und Weise, sein Leben zu führen? Sollten wir denn überhaupt Fische aus diesen Becken essen? Oder ist es nicht besser zu sagen, okay, wir sollten unseren Fischkonsum reduzieren? Und haben gesagt, wir wollen das jetzt nicht finanzieren. Und diese Gedanken machen wir uns. Das ist auch nicht so einfach. Da haben wir dann auch Unterstützung durch die Triodos Bank, die bei uns auch Gesellschafter ist und mit der wir auch kooperieren. Das heißt, wenn wir uns mal nicht sicher sind, was diese ethische Frage ist, das wirklich nachhaltig angeht, wenn wir die nicht selber beantworten können, können wir auch auf unser Netzwerk zurückgreifen und können auch in unserem Netzwerk mal fragen, was haltet ihr davon?
Jetzt gibt es da bei euch den Begriff Impact Investment. Warum habt ihr euch erst vor kurzem gänzlich auf dieses Impact Investment fokussiert und was ist es eigentlich?
Als wir Better Invest gegründet haben, war für uns das einzig wichtige Kriterium, dass das Projekt irgendwo zum Klimaschutz beiträgt oder zum Umweltschutz. Als wir dann die ersten Projekte in Afrika finanziert haben, war der Hauptbeweggrund, dass wir gemerkt haben, mit jedem Euro, der dort investiert wird, tun wir so viel weiteres Gutes. Es werden Arbeitsplätze geschaffen. Die Menschen dort können erstmal erkennen, was es für Möglichkeiten gibt, die Energieversorgung sicherzustellen. Dass es also auch Alternativen gibt zu dreckigen Dieselgeneratoren. Schüler können geschult werden und können direkt einen Beruf erlernen, wie, was weiß ich, Techniker im Bereich erneuerbare Energie und so weiter. Wir haben dann eigentlich mehr intrinsisch motiviert und auch einfach ganz aus unserem Bauch heraus diese Projekte finanziert. Und haben dann aber gemerkt, irgendwann, Mensch, jetzt haben wir uns doch vielleicht auch ein bisschen verzettelt, viele Länder, viele Technologien. Lass uns noch mal ganz genau schauen, auf was wir uns fokussieren wollen. Und haben gesehen, okay, das, was uns am meisten unter den Nägeln brennt und was auch wirklich für uns das die wichtigste Aufgabe ist, sind diese Projekte, die nicht nur das Klima schützen, sondern auch verschiedenste Nachhaltigkeitsziele der UN verfolgen, also der Vereinten Nationen. Und haben das dann für uns definiert und nennen das für uns Impact Investment.
Was bedeutet Impact Investing? Mit Impact Investing sind Investitionen gemeint, die neben der finanziellen Rendite eine messbare soziale und ökologische Auswirkung zum Ziel haben. Das investierte Geld soll also dazu beitragen, gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Probleme zu lösen.
Diese Impact-Szene gibt es ja auch schon. Es gibt zum Beispiel den Verband Impact Investment, wo wir auch, Bundesverband Impact Investment, wo wir auch Mitglied sind. Und meistens orientieren die sich an diesen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Und so machen wir das auch. Das heißt, wenn wir ein Projekt jetzt finanzieren, schauen wir immer, okay, neben dem Klimaschutz, welche Ziele werden weiterhin verfolgt und benennen die dann. Und das ist für uns Impact Investment, wenn mehrere dieser Ziele erreicht werden und nicht nur der Umweltschutz.
Das hört sich unglaublich interessant an. Jetzt haben wir sehr viel drumherum, so über das, wie das alles funktioniert und wie das quasi aufgebaut ist und welche Philosophie und Mission dahinter steckt. Wie sieht denn so ein Projekt aus oder wie läuft so ein typisches Projekt ab? Du hast ja jetzt schon vorhin gesagt, dass ihr Projekt in Afrika habt. Wo gibt es denn da die meisten Schnittstellen, beziehungsweise wo sind gerade aktuell die meisten Projekte am Laufen und wie sehen die aus?
Ja, also wir hatten gerade letztes Jahr, hatten wir uns nochmal zur Aufgabe gemacht, uns zu fokussieren. Also genau zu schauen, in welchen Ländern wollen wir denn Projekte finanzieren. Denn wir schauen uns die Projekte ja auch genauer an und überprüfen, ob die für unsere Crowd-Investoren geeignet sind. Und dann ist es doch sehr gut, eine gewisse Marktkompetenz zu haben. Wenn man jetzt Projekte aus 20 Ländern finanziert, dann fällt das schwerer, als wenn man sich auf 2, 3 Länder fokussiert hat. Nach dieser Marktanalyse haben wir gesagt, okay, sehr interessante, aber auch nicht zu riskante Länder sind Ostafrika und auch Ghana und der Senegal. Deswegen haben wir uns auf diese 3 Gebiete fokussiert. Und das heißt, dass wir auch selbst in diese Länder reisen. Natürlich jetzt mit Covid war das nicht so einfach. Aber wenn wir halt selbst nicht reisen können, haben wir trotzdem unser Netzwerk. Wir haben sehr gute Kooperationspartner wie die GEZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, oder auch andere Institutionen, internationale Institutionen. Und die bringen uns mit potenziellen Projekten zusammen. So finden wir diese Projekte, also durch eigene Reisen oder halt durch Netzwerke oder auch, dass wir an Veranstaltungen teilnehmen, wo die dann sind. Also zum Beispiel die Bundesinitiative Exportenergien vom Bundeswirtschaftsministerium macht auch Veranstaltungen dann zu verschiedenen Ländern und dort sind wir dann manchmal auch als Speaker und dann sind dort halt eben auch die Projektinhaber vor Ort und dann finden die uns auch über solche Events.
Okay, das heißt also, ihr seid nicht nur selbst auf der Suche nach interessanten, nachhaltigen Projekten, sondern ihr bekommt die auch weiterempfohlen als Hinweis von anderen, da wäre was Interessantes zu tun und da hat man ein Netzwerk, auf dem man dann sozusagen aufbauen kann.
Um ehrlich zu sein, kommen sogar der Großteil der Anfragen auf uns zu. Denn durch unsere jahrelange Arbeit jetzt auch in diesem Bereich und auch die Zusammenarbeit mit diesen anderen Institutionen wie die GEZ, sind wir schon bekannt weltweit. Wir sind manchmal selbst verwundert, wie viele Leute uns kennen. Und diese Projektinhaber kommen auf uns zu. Also die kennen uns und fragen schon selbst bei uns an, zum größten Teil.
Und wie überprüft ihr dann, ob das auch tatsächlich zu euch passt? Oder kennt man sich so gut, dass man da einfach so ein Urvertrauen hat, dass das eurer Mission sozusagen auch passend, also dass das Projekt eurer Mission passend untergeordnet ist?
Nein, also so einfach ist es nicht. Es ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Also zuerst einmal gibt es gewisse Grundvoraussetzungen, die wir haben und sagen, wenn die Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind, dann schauen wir uns das Projekt erst nicht an. Die erste Grundvoraussetzung ist, dass dieses Unternehmen wirklich erfahren ist. Also, dass es schon mehrere Jahre Erfahrung hat in seiner Branche. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal, wenn es jetzt eine Firma ist, die Solaranlagen baut auf Dächer in einem Land, dann wollen wir schon sehen, dass sie das schon viele Jahre machen und bestenfalls, dass sie natürlich auch profitabel arbeiten. Dass sie also so ein professionelles Unternehmen sind, dass sie es schon geschafft haben, Profit zu generieren. Das zweite ist dann, dass wir uns eine Menge an Dokumenten anschauen. Das heißt, wir gucken uns die Bilanzen des Unternehmens an. Ist das Unternehmen vielleicht total verschuldet? Ja. Wie gut führen die ihr Unternehmen? Wir gucken uns auch den Projektplan an. Das heißt, was planen die denn an Einnahmen? Und die müssen uns auch nachweisen, dass sie diese Einnahmen haben. Zum Beispiel durch Verträge mit ihren Endkunden. Was haben sie für Ausgaben? Und dann schauen wir, okay, macht das denn überhaupt so Sinn? Ist das denn für uns genügend Einnahmen und genügend Puffer, um das überhaupt bedienen zu können. Durch die jahrelange Erfahrung, die wir haben, haben wir auch schon alles gesehen, was passieren kann. Zum Beispiel packen wir dann auch immer noch mal einen Puffer dazu für irgendwelche Währungsumwechslungsrisiken und so weiter. Und das ist wirklich ein Prozess, der dauert Wochen, manchmal sogar Monate, bis wir alles überprüft haben und sagen, okay, jetzt haben wir ein gutes Gefühl. Dennoch ist es so, dass wir unseren Investoren auch immer sagen, wir haben keinen Standardprozess. Man kann nicht sagen, wir prüfen genau das, das und das, denn jedes Projekt ist dann doch wieder ein bisschen anders und wir können auch nie eine hundertprozentige Garantie dafür abgeben, dass wir wirklich alles uns angeschaut haben. Aber diese 8 bis 9 Jahre Erfahrung haben uns natürlich viel gelehrt und wir haben viel gesehen. Und wenn wir heutzutage auch mal Projekte vergleichen von anderen Crowdfunding-Plattformen und sehen, was wir alles eingebaut haben, um die Risiken zu minimieren, das sieht man bei uns immer in diesem Projektteil Maßnahmen zur Risikoreduzierung, was wir da alles reingepackt haben und unsere Projektinhaber gequält haben, was die alles da uns geben müssen und Sicherheit und dies und jenes. Und was mal vergleichen, was andere machen, das hatte ich nämlich letztens vor kurzem gemacht, da habe ich mal geschaut, was die anderen anbieten, weil wir mal gucken wollten, vielleicht können wir irgendwas mitfunden, also mitfinanzieren. Mhm. Und habe ich zu meiner Kollegin gesagt, weißt du was, das ist mir alles viel zu riskant. Ich möchte keins dieser Projekte auf unserer Plattform haben. Und da habe ich gesehen, dass wir in den letzten Jahren schon echt ganz schön viel da an Arbeit geleistet haben. Dennoch möchte ich nochmal sagen, es ist nichts hundertprozentig sicher. Aber seit Ende 2018, alle Projekte, die wir seit Ende 2018 finanziert haben, ist kein einziges insolvent gegangen. Und nur eins von diesen knapp 20 Projekten ist jetzt in Zahlungsverzug aufgrund von Covid, also aufgrund von Corona. Und das ist eine sehr gute Bilanz, ja. Also wir haben da viel Gehirnschmalz reingesteckt. Aber wir sind auch nicht perfekt. Also es könnte auch immer mal wieder ein Fehler unterlaufen.
Auf eurer Webseite schreibt ihr, dass ihr eure Projekte nach eurer Ethics Policy aussucht. Ist das das, was du jetzt gerade beschrieben hast? Also dabei beschreibt ihr den Prozess des Positiv- und Negativ-Screenings. Wie findet ein solches Screening statt?
Ja, also das, was ich dir eben beschrieben habe, das ist schon die finanzielle Überprüfung des Projektes. Also wie finanziell solide und stabil ist das Projekt? Die Ethics würden wir schon in dem Schritt voran überprüfen. Und da schauen wir uns also an, wie ich dir das auch in der Frage vorher schon mal erläutert habe, was für einen Einfluss hat das Projekt dann auch auf andere Bereiche. Also vordergründig sind die ja alle grün, ja, und sparen irgendwo CO2 ein. Aber was könnten sie denn noch für Einflüsse haben, die auch vielleicht nachteilig sind? Da gibt es jetzt keine richtig festen Kriterien, die wir uns anschauen. Das ist dann auch einfach viel erfahrungswert. Und wenn wir uns dann, wie gesagt, nicht sicher sind, ob wir alle Dinge betrachtet haben, können wir auch mal in unserem Netzwerk nochmal nachfragen, ob noch andere negative Aspekte vielleicht auftauchen könnten in diesem Projekt. Mhm.
Wie läuft denn so ein typisches Projekt ab, wenn man das jetzt sozusagen akquiriert hat? Mhm. Wie geht's dann los?
Ja, also man lernt einen Projektinhaber kennen und dann, wie gesagt, fragen wir erstmal so grundlegende Dinge an. Schick uns doch mal deine Firmenpräsentation, deine Referenzen. Was hast du gemacht in der Vergangenheit? Das, was die uns dann schicken, gibt uns schon ein sehr gutes Bild. Also professionelle Unternehmen haben dann einfach tolle professionelle Unterlagen und man sieht, die haben schon viele Jahre Erfahrung. Wenn wir das gemacht haben, fragen wir auch mal unser Netzwerk. Kennt ihr die? Findet ihr die gut? Und so weiter. Und wir machen einen Reputationscheck. Das heißt, einer unserer Mitarbeiter, der guckt dann einfach mal in Google auch oft oder auf verschiedensten Webseiten, gibt es denn irgendwas Negatives zu finden? Zum Beispiel gibt er den Namen des Unternehmens oder den Namen des Geschäftsführers ein, plus Kritik, plus Betrug und so weiter. Wir hatten tatsächlich mal ein Projekt, da hat der Geschäftsführer oder der Gründer des Unternehmens war schon mal verklagt, weil er Gelder der Vereinten Nationen veruntreut hat. Also das hatten wir tatsächlich auch schon mal, so einen Fall. Das heißt, wir machen also so einen Reputationscheck. Wenn das dann alles positiv ist, dann geht es in die sehr tief, also dann kommt auch diese ethische Prüfung. Und wenn das alles positiv ist, dann unterschreiben wir erstmal eine Absichtserklärung zusammen mit denen. Das heißt, wir einigen uns grob darauf, wie sind die Bedingungen nachher in der Finanzierung, unsere Gebühren, die Zinsen für die Crowd und die Laufzeit. Und dann geht's in die sehr tiefgehende finanzielle Prüfung. Und das dauert dann viele Wochen, ja. Wenn das positiv ist, dann geht's ans Eingemachte. Das heißt, dann tauschen wir die Verträge aus, dann machen wir Videomaterial, Fotomaterial, den Text. Und das kommt alles bei uns aus unserem Haus, das heißt Text und so weiter. Die Projektinhaber schicken uns zwar die Informationen zu, aber wir haben die Erfahrung, wie man Texte schreiben sollte und haben ein gewisses Design, damit unsere Investoren immer wieder den gleichen Aufbau haben und sich da wiederfinden. Stellen das dann alles auf unsere Plattform zusammen und dann muss das Ganze noch einmal an die BaFin gehen, also an unsere deutsche Finanzaufsicht. Die bekommen ein Dokument zugeschickt, ein Vertragsdokument, überprüfen das und sagen, okay, gut, habt ihr alle Daten eingefügt, wir geben das frei. Und dann erst kann das Projekt offiziell gestartet werden auf der Website. Ja, und dann können Investoren auf die Webseite gehen, klicken auf das Projekt, können sich alles durchlesen, können sich viele, viele Unterlagen anschauen, die Jahresbilanz, die Lebensläufe der Geschäftsführer, den Cashflow-Plan des Projektes, also die genaue Auflistung, welche Einnahmen und Ausgaben dort geplant sind, den Businessplan oder weitere Dokumente, die wir haben. Mhm. Und es gibt auch dann ein, zwei Wochen meistens nach Projektstart ein Webseminar, das man besuchen kann und auch dem Projektinhaber persönlich Fragen stellen kann. Das Webseminar wird auch immer aufgenommen und wird dann auch nochmal auf der Projektseite dargestellt. Man kann aber dem Projektinhaber auch immer selbst Fragen stellen. Das heißt, wenn ein Investor eine Frage hat, kann er die an uns richten, kann sie auch direkt an den Projektinhaber richten. Die E-Mail-Adresse ist auch hinterlegt und kann auch direkt Fragen stellen. Ja, und kann dann investieren ab 50 Euro. Und wenn das Projekt vollständig finanziert ist, ein Jahr später bekommt man dann seinen Zins. Also sagen wir mal, wir haben jetzt ein Projekt online. Man würde jetzt heute 50 Euro investieren, dann gibt es schon einen Vorlaufzins. Und wenn das Projekt fertig finanziert ist, startet die Zinsphase, die offizielle Zinsphase. Und die bekommt man dann also immer jährlich ausbezahlt. Seinen Zins inklusive Rückzahlung des Kredits.
Das heißt, ihr sprecht da jetzt nicht nur große Investoren an, die jetzt viel Geld da in eure Projekte investieren, sondern auch, sage ich mal, die kleineren Geldbeutel können sich dran beteiligen, die einfach euch da quasi eure Unternehmung da auch gerne unterstützen wollen und diese Projekte realisieren wollen. Sehe ich das richtig? Also man kann jetzt von der Zielgruppe her sagen, es betrifft eigentlich jeden, der sich dem Thema irgendwie widmen möchte und das unterstützen möchte, auch mit kleineren Beträgen.
Ganz genau. Und das war auch ein Grund, weshalb wir BetterBest gegründet haben. Wir wollten jedem die Möglichkeit geben, sich an guten, nachhaltigen Projekten beteiligen zu können. Nicht nur, wenn er riesige Gelder zur Verfügung hat und ja, Großinvestor ist.
Welche Transparenz habe ich denn als Investor jetzt? Du hast jetzt schon beschrieben, klar, ich kann ein Webinar teilnehmen und ich kann eine E-Mail schreiben und so weiter. Aber welche Transparenz habe ich jetzt während des laufenden Projekts? Gibt es da irgendeine digitale Lösung noch zusätzlich, wie eine App oder einen geschützten Bereich auf der Webseite, wo der Benutzer irgendwie sich über den Stand des Projektes erkundigen kann? Oder ist das alles online sozusagen für jeden einsehbar?
Ja, also unsere Projektinhaber haben zum einen die Verpflichtung, nach Projektabschluss uns Informationen zukommen zu lassen. Also Informationen, ist das Projekt wie geplant gelaufen, aber auch Bilder und auch die ganzen Nachweise der Umsetzung, das heißt Rechnungen und so weiter. Und das wird im internen Bereich der Investoren, die dort investiert haben, abgelegt, unter dem Bereich Projektupdates. Das heißt, jeder Investor kann dort sehen, was ist da gelaufen. Und viele Projektinhaber schicken uns dann auch später noch Informationen. Das ist dann nicht verpflichtend, aber trotz all dem machen die das, manchmal auch ein Jahr, zwei danach, schicken sie nochmal News an ihre Investoren, sagen, Mensch, guck mal hier, das Projekt läuft total super, wir sind super happy. Genau, zudem gibt es eine gesetzliche Verpflichtung des Reportings. Einmal im Jahr müssen die Projektinhaber trotz all dem ihre Jahresbilanz abgeben, als auch nochmal ein Formblatt ausfüllen, wo sie einfach allgemein nochmal über die Lage des Unternehmens und des Projektes berichten. Auch das geht an die Investoren, die dort investiert haben. Was wir noch zusätzlich jetzt gerade installiert haben, ist, wir haben alle unsere Projektinhaber gefragt, einfach mal Videos vor Ort zu drehen. Und wenn sie auch total simpel gedreht sind mit einem eigenen Smartphone, um mal so einen kleinen Eindruck zu geben über den Impact, der dort generiert wird. Und das haben wir auf unserer Webseite unter einem extra Bereich Impact ihrer Projekte abgebildet. Das heißt, auch da können dann Investoren, die jetzt nicht genau in dieses Projekt investiert haben, trotzdem mal sehen, okay, was hat das Geld bewirkt?
Finde ich super. Also ich finde, es hat eine hohe Authentizität, wenn man da solche Videos hochlädt. Es muss nicht immer super Image geleckt, High-End produced und so weiter sein, weil das wahrscheinlich eher so den Nachgeschmack hätte, das ist jetzt so alles so hochpoliert und vielleicht entspricht das gar nicht der Realität. Also deswegen finde ich das sehr sympathisch. Mhm. Jetzt mal ein bisschen ketzerisch gefragt, wie gehst du denn damit um, dass das investierte Geld vorher aus nicht nachhaltig erzielten Gewinnen kommen könnte?
Ja, also diese Diskussion haben wir auch schon öfters geführt. Und gerade auch in Bezug dessen, dass wir gesagt haben, es könnte ja auch mal sein, dass ein Unternehmen auf uns zukommt, das vielleicht auch von uns finanziert werden möchte, was vielleicht nicht so nachhaltig ist, dass ich ein großer Stromversorger, der jetzt einen auf Greenwashing macht. Und es gibt da unterschiedliche Meinungen. Bisweilen hatten wir, um ehrlich zu sein, nie diese Entscheidung treffen müssen, denn 99% unserer Investoren sind Privatpersonen und da wissen wir natürlich ja auch nicht, wo die jetzt arbeiten und würden jetzt auch keinen Privatmann, der jetzt bei einem Unternehmen arbeitet, das jetzt nicht ganz so nachhaltig ist, da einen Strick draus ziehen, denn man muss ja auch sein Geld verdienen und hat nicht immer die Wahl. Die Unternehmen, die bei uns investieren, sind meistens wirklich aus dem grünen Sektor, deswegen investieren sie ja auch bei uns. Trotz alledem, wenn es jetzt auch mal darum ging, ein Unternehmen selbst zu finanzieren oder auch für die jetzt sozusagen Marketing zu machen, weil jemand vielleicht mal viel investiert hätte, habe ich eine persönliche Meinung. Und meine persönliche Meinung ist, alle die wir uns dazu verschrieben haben, die Welt irgendwie zu verbessern. Ja, also BetterWest, wir haben wirklich BetterWest gegründet, weil wir die Welt verbessern wollten. Ja, und das ist auch meine intrinsische Motivation. Ich mache das deswegen. Mhm. Wir alle haben das Ziel, was zu bewirken. Und wir sind ja Pioniere. Wir sind ja am Anfang. Alle, die wir das gemacht haben, waren wir irgendwann Pioniere. Und es ist die Natur der Dinge, dass die anderen halt noch anders ticken. Und wir können die aber überzeugen. Wir können sie auf den richtigen Weg bringen. Und wenn ich jetzt gleich sage, ich lasse nur die mitmachen, die schon genauso ticken wie ich, dann verändere ich ja nichts. Ich kann nur die verändern, die noch anders ticken. Und vielleicht brauchen die den ersten Schritt. Und dann fangen sie an mit der Kommunikation, dann denken sie nach. Und deswegen bin ich persönlich der Überzeugung, wenn jetzt jemand auf mich zukommt, der vorher nicht besonders nachhaltig war und sagt, ich möchte jetzt einen ersten Schritt gehen, dann möchte ich jetzt nicht irgendwas mit dem machen, von dem ich genau weiß, es ist nur Greenwashing, das ist nur Quatsch. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, der möchte sich doch ändern und es ist eine Möglichkeit, in den Dialog zu gehen, dann möchte ich das unbedingt. Denn das ist ja der Grund, weshalb wir BetterWest gegründet haben.
Das heißt, das muss man im Prinzip als Chance sehen für jeden, der bislang jetzt zum Beispiel seine Erträge über, da gibt es ja die verrücktesten Dinge, dass man, was weiß ich, auf Weizen oder Reis spekuliert, solche Dinge. Ich kenne mich da jetzt im persönlich nicht so tief drin aus, weil es mich tatsächlich auch nicht interessiert und weil ich es haarsträubend finde, auf sowas zu spekulieren. Aber solchen Leuten, jetzt mal im Extrembeispiel, wäre es ja der richtige Weg, das zu vermitteln. Pass mal auf, du kannst auch anders dein Geld in irgendeiner Form investieren und vermehren. Das höre ich so daraus. Ne? Das ist eigentlich ein sehr schönes Ziel. Was passiert denn? Was passiert denn mit den Projekten, für die nicht genug Geld gesammelt werden konnte?
Ja, also wir haben das jetzt mittlerweile immer so, dass wir nur Projekte online stellen, die sagen: Hör mal zu, selbst wenn unser Ziel ist 300.000 zu sammeln und wir schaffen jetzt nur 50.000, dann können wir das Geld auch aus anderen Mitteln bereitstellen. Dann haben wir vielleicht Gesellschaft am Unternehmen, die das Geld reinbringen. Oder andere Dinge, denn das ist uns zu riskant. Also wir hatten eigentlich in unserer Geschichte nur ein Projekt einmal, wo das dann ansonsten gar nicht stattgefunden hätte und hatten dann viel Mühe, das auch zusammenzubekommen. Das ist uns zu riskant. Das heißt also im Endeffekt, alle die Projekte, die online sind, die nehmen halt so viel, wie die Crowd ihnen geben möchte. Und das, was nicht von der Crowd kommt, kommt dann halt aus Eigenkapital meistens. Mhm.
Und also ich kenne jetzt so Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter, da sind ja dann zum Beispiel so Laufzeiten deutlich kürzer als bei euch. Also bei euch habe ich gesehen, da läuft es ja teilweise mehrere Jahre, wo man Geld investieren kann. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ist es dann irgendwie so, dass das dann nach einer gewissen Zeit abebbt und man die Leute wieder irgendwie drauf aufmerksam machen muss, dass es hier das tolle Projekt gibt, wo man Geld investieren kann? Oder wie bringt ihr das sozusagen nach draußen an die Frau, an den Mann?
Ja, also es gibt zwei Dinge, die man beachten muss. Die Laufzeit der Projekte. Ja, bei uns ist die Laufzeit der Rückzahlung nicht nur 1-2 Jahre, sondern meistens eher 5 oder 6. Das hängt an der Natur der Projekte. Also wenn ich jetzt ein Startup finanziere, dann braucht das Startup jetzt Geld. Und das sagt sich, okay, in 1-2 Jahren, da geht es mir schon besser, dann kann ich schon zurückbezahlen. Und ein Startup ist auch sehr riskant. Denn wenn das nicht funktioniert, dann ist das Geld weg. Und deswegen wollen Investoren auch sich nicht so lange mit ihrem Geld binden. Wohingegen bei unseren Energieprojekten, die sollen sich, das ist unser Ziel, in ihrer eigenen Amortisationszeit refinanzieren. Das heißt, wenn ich jetzt Projekte habe, wie eine Solaranlage auf dem Dach, und das Unternehmen sagt, okay, ich baue mir die jetzt, aber ich kann so viel Geld einsparen, ich kann x Euro Geld einsparen, ich brauche dafür aber eine Laufzeit von 5 Jahren, sonst müsste ich mehr Geld zurückzahlen, als ich eigentlich einspare. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Projekte sich selbst tragen. Das ist die Laufzeit, im Sinne von die Kreditlaufzeit. Die Funding-Laufzeit ist bei uns auch länger. Also manche Plattformen lassen ihre Projekte nur 3 Monate laufen. Die sagen, okay, was wir in 3 Monaten eingesammelt haben, das war's dann. Wir haben jetzt in der Zeit von Covid unsere Laufzeiten verlängert. Also wir machen das, gesetzlich dürfen wir bis zu 1 Jahr sammeln und das machen wir dann auch meistens, weil es einfach sich gezeigt hat, dass durch Covid hat sich einfach alles verlängert und wir haben auch sehr große Projekte. Ja. Und dadurch, dass unsere Crowd-Investoren ja auch diesen Vorlaufzins bekommen, bekommen sie dann auch schon einen Zinssatz, auch wenn das Projekt noch weiter finanziert wird.
Jetzt hast du Stichwort Covid gesagt. Ich will da gar nicht so tief drauf eingehen, aber was mich persönlich interessieren würde, jetzt in der Zeit von der Pandemie ist ja, sage ich mal, das Thema Nachhaltigkeit so mehr in den Fokus gerückt und auch ein bisschen mehr Mainstream geworden. Habt ihr das gemerkt bei den Invests, dass das irgendwie einen höheren Anklang gefunden hat, eure Projekte, oder war das eigentlich wie vor der Pandemie auch?
Also, um ehrlich zu sein, merken wir es schon auch. Wir hatten einen sehr großen Einbruch beim Start der Pandemie. Also, das heißt, im April 2020, das war unser schlimmster Monat, da hatten wir nur noch 15% der Einnahmen, die wir noch die Monate vor dran hatten. Also 15% ist Wahnsinn. Ja, das ist ja wirklich fast gar nichts. Und jetzt sind wir schon wieder über dem Niveau vom letzten Jahr. Es ist ja, die Pandemie ist ja immer noch da. Und das zeigt uns, dass die Leute, also wir haben ganz klar das Gefühl, dass die Leute umdenken, dass sie sagen, wir wollen mit unserem Geld was Sinnvolles machen. Und dieses Thema Impact Investment ist wahnsinnig trendy geworden. Also noch vor einem Jahr war das so ein ganz neues Wort, das hat kaum jemand gekannt. Und wir waren ja damals schon in diesem Bereich aktiv und wurden ja auch schon Mitglied des Bundesverbands. Und wenn ich heute mit Menschen spreche über Impact Investment, dann kennen das doch schon viele den Begriff. Und es ist ein Trend, der sich jetzt schon durchgesetzt hat. Und ich glaube schon auch stark durch die Pandemie, weil die Menschen gemerkt haben, wir müssen dann doch anders handeln, sonst zerstören wir unsere eigene Lebensgrundlage.
Ja, das sind ja auch so eigentlich die positiven Aspekte der ganzen Misere, sage ich mal. Also, dass einfach weniger Flugzeuge am Himmel sind, die Leute vielleicht auch mehr Fahrrad fahren, sich mehr bewegen etc. Und dann eben auch einfach da umdenken und eben auch in die Zukunft unserer Erde, die halt nun mal einfach wichtig ist, wenn wir weiterhin hier existieren wollen. Das finde ich eigentlich ja das Positive an der ganzen Geschichte.
Ja, es gibt auch einen Punkt, den wir gemerkt haben, also von dem wir denken, dass er einen Einfluss hatte. Die Menschen haben ja in der Zeit der Pandemie einfach auch mehr Zeit gehabt. Ja, und man konnte nicht so viel ständig man hat ja auch viel, also ich hatte das Gefühl für mich persönlich, wir haben viel zu viel gemacht. Wir waren viel zu viel draußen und ständig auf irgendwelche Geburtstage und Trampolini und was weiß ich, alles mit dem Kind, um einfach mal zu sich zu finden und mal ein bisschen langsam entschleunigen. Und wir haben gemerkt, vielleicht haben die Leute auch jetzt in der Pandemie einfach mal Zeit gehabt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich mal einzulesen, mal zu schauen, was ist das. Und zusätzlich, dadurch, dass man ja kein Geld ausgeben konnte und konnte nicht ständig in die Läden laufen, also ging es mir, ich habe jetzt in der Pandemie fast die Hälfte meiner Ausgaben gehabt, weil wir halt nicht ins Trampoline sind, weil wir halt nicht hocken gegangen sind, weil ich halt nicht zum Friseur gegangen bin. Und dieses Geld habe ich ja übrig. Und das haben wir auch gemerkt. Wir glauben schon, dass es den einen oder anderen gibt, Gott sei Dank, der seinen Job behalten hat und der nicht in Mitleidenschaft dessen geraten ist und der Geld übrig hat. Und das waren auch 2 Aspekte. Zeit und auch nochmal ein bisschen mehr finanzielle Mittel.
Jetzt würde mich nochmal interessieren, welches Projekt dir besonders in Erinnerung geblieben ist, vielleicht aus der Vergangenheit. Gibt es da was, wo du sagst, das war so mein Herzblutprojekt, das fand ich super toll und dass das realisiert wurde?
Ja, es gibt 2 Projekte, die mir noch besonders in Erinnerung sind. Und ich meine natürlich, klar, die ersten Projekte, die wir dann so gefundet hatten, auch im Bereich Energieeffizienz, weil Energieeffizienz ist wirklich auch ein Herzensthema für mich, weil ich immer sage, Leute, Also ein Grund, weshalb wir Betterverse gegründet haben, ist auch, dass ich als auch unser Mitgründer Patrick Meinens das Buch Faktor 5 von Ernst Ulrich von Weizsäcker gelesen haben. Und der hatte ja schon 1980 gesagt, wir können mit einem Fünftel des Energieverbrauchs klarkommen. Und ich sage immer, Mensch, Leute, bevor wir jetzt diese ganzen Solaranlagen, Winteranlagen und so weiter bauen, was total wichtig ist, lasst uns doch erstmal Energie einsparen. Wir könnten mit einem Fünftel klarkommen. Ja, natürlich sind das auch Investitionen, die man leisten muss. Manche amortisieren sich in 2-3 Jahren, manche erst in 10. Aber das sollte der erste Schritt sein. Das heißt, als wir dann die ersten Energieeffizienzprojekte finanziert haben bei Industrieunternehmen in Deutschland, war ich wahnsinnig stolz, weil ich gesagt habe, Mensch, wir machen das jetzt, ja, und setzen das um. Aber dennoch würde ich jetzt sagen, gibt es so 2 Projekte, die mir besonders in Erinnerung sind. Und das eine ist unser erstes wirkliches Afrika-Projekt. Das heißt, das erste Projekt, wo wir direkt ein afrikanisches Unternehmen finanziert haben. Das war in Nigeria. Und das war eine Solaranlage für ein Dorf. Das Dorf heißt Gbamu Gbamu. Und das haben wir mit der GEZ, also mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, gemeinsam in Kooperation gemacht. Die haben also damals 50% gefördert und haben das Projekt auch überprüft. Und dann durfte ich damals mit der GEZ da mal hinreisen. Ja. Und das war natürlich total toll. Ich bin dann durch das Dorf und dann habe ich dort die Omas gesehen, die jetzt noch so einen alten Dieselgenerator haben, in ihrer Wohnung stehen, wo es dampft und so weiter. Und habe mich mit denen unterhalten und habe dann gesehen, Mensch, jetzt werden wir das finanzieren und jetzt wird diese Oma später dieses Problem nicht mehr haben. Und die muss nicht mehr ihren Enkel eine Stunde mit einem Moped in die nächste Stadt schicken, damit der mit einem Kanister Diesel holen gehen kann. Und das sind diese schönen Momente, die man dann so manchmal hat, weil eigentlich sind unsere Arbeit meistens über irgendwelchen Dokumenten hängen, irgendwelche Buchhaltung machen, irgendwas klären. Und das sind diese wenigen Momente, die man dann auch mal hat, wo man so ganz nah dran ist. Und da bin ich sehr dankbar für, weil mir das dann auch hilft in Momenten, wo es mal nicht so einfach ist. Das ist also ein Projekt. Und das andere Projekt, was mir auch noch sehr in Erinnerung ist, ist ein Projekt, das immer noch online ist. Das ist das Projekt von Emis mit den Busladestationen. Und da weiß ich einfach noch, als der Herr Lewandowski mich angerufen hat und mir erzählt hat, was er davor hat. Ich bin ja Ingenieurin. Da war ich sofort Feuer und Flamme. Und er, Mensch, verhalb, das ist ja toll, dass Sie da so begeistert sind. Da habe ich gesagt, ja, das, was ihr jetzt da macht, darauf warte ich seit 20 Jahren. Und zwar gehen die hin, wenn wir Überschussstrom haben. Das heißt, wenn wir zu viel Wind, zu viel Solar haben, dann wird diese Energie in Busbatterien gespeichert. Das heißt, wir haben ja wahnsinnig viele Automobile, Busse und so weiter auf der Straße rumfahren. Und die Busse stehen die meiste Zeit und sind perfekte Batteriestationen für diesen Überschussstrom. Und es ist eine perfekte Kombination. Und vor 20 Jahren hat der Gründer von Enercon, der Herr Wobben, schon dafür geworben, das so zu machen. Und Emis führt es jetzt durch. Enercon ist da auch Projektpartner. Und deswegen ist das auch so ein Projekt, was mir in Erinnerung ist, weil ich sage, Mensch, Innovation, wir unterstützen auch solche wichtige Innovationen.
Genau. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel vor Ort bist bei den Menschen, die das Projekt dann letztendlich auch betreffen, bekommt man da dann auch das Feedback von den Menschen in irgendeiner Form zurück, was sich für sie verbessert hat? Kriegt man da das mit oder ist man da außen vor?
Ja, also jetzt kriegen wir das nicht direkt mit, weil dass ich mal ein Projekt besucht habe, war eine große Ausnahme. Ja, und ich habe das Projekt besucht, da war es noch nicht umgesetzt. Und wir wollen ja auch nicht ständig dahin reisen. Das ist viel zu viel CO2. Wir haben auch gar nicht die Zeit, da auch überall hinzureisen. Wir kriegen natürlich die Videos auch geschickt und kriegen Feedback von unseren Projektinhabern. Aber trotz all dem, als ich da in Gbamu Gbamu war, die Leute wussten, die Solaranlage kommt. Und die waren schon in so einer Vorfreude. Das heißt, ich konnte da schon spüren, welchen Einfluss das haben wird, obwohl es noch gar nicht da war. Und ich weiß es ja auch. Also ich bin ja auch ehrenamtlich aktiv. Ich habe einen kleinen Klimaschutzverein, mit dem wir auch weltweit auch so ein bisschen in Krisengebieten soziale und klimaschützende Projekte machen. Und da weiß ich, wie die Menschen davon profitieren und wie glücklich die sind. Und ich kann das schon nachempfinden, was da passiert. Also ich kann es mir schon fast denken.
Ja, das gefällt mir sehr gut, weil man einfach da an ganz vielen Dingen ansetzt, die am Ende halt für alle Beteiligten was Positives hervorbringen. Also einerseits, klar, ich kann mein Geld investieren und so weiter. Auf der anderen Seite unterstütze ich solche Projekte und Menschen in Afrika, in Indien seid ihr auch vertreten, verschiedenen Teilen der Erde. Und da, die haben einfach dann am Ende des Tages was davon und da geht's dann weiter, die profitieren davon. Das finde ich, ist ein sehr schönes Gesamtkonzept und kann man eigentlich nur unterstützen und appellieren, dass die Leute da ihr Geld investieren können.
Ich wollte auch noch was hinzusagen, Andi, und zwar, was mir nochmal eingefallen ist. Also, ich war nicht vor Ort und habe mir dann nochmal direkt anschauen können, was für einen Einfluss die Projekte haben. Aber viele unserer Investoren haben schon ihre Projekte besucht. Und das ist eigentlich eine gängige Praxis. Und das möchte ich auch allen potenziellen Investoren hier sagen. Alle Projektinhaber sind mehr als offen, dass sie Besuch empfangen und freuen sich und sind glücklich. Und wir haben viele Investoren, die, wenn sie dann mal in dem Land vor Ort zufälligerweise Urlaub gemacht haben, dort auch dann vorbeigegangen sind. Und die ganz begeistert waren und total happy zu sehen, was ihr Geld bewirkt hat. Also jeder von Ihnen da draußen kann im Endeffekt selbst dann gucken, was mit dem Geld passiert ist.
Das bringt mich zu meiner abschließenden Frage an dich, Merlin. Was wünschst du dir für die Zukunft deiner Firma und überhaupt für die Zukunft unserer Erde?
Ich wünsche mir, dass BetterWest weiterhin eine Plattform ist, die Weichen stellt, die Pionier ist, dass wir weiterhin mit unserem Team immer wieder das richtige Gespür haben, wo die Reise hingehen sollte, um Veränderungen voranzubringen. Und wir haben schon so viele Dinge gefunden, die wichtig sind und wo wir dann auch reingegangen sind und dann andere Plattformen haben da mitgemacht. Beispiel jetzt gerade die Projekte, die wir online haben, die letzten zwei, die co-funden jetzt schon andere Crowdfunding-Plattformen. Das heißt, wir sind der Initiator und die anderen machen mit. Und ich wünsche mir, dass wir einfach unsere Arbeit machen können und dass wir weiter kreativ bleiben. Und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass die Menschen da draußen erkennen, ich kann ganz, ganz, ganz viel bewegen mit meinem Geld. Und ich kann auch mein Geld relativ sicher anlegen. Es ist nie hundertprozentig sicher, aber die Menschen draußen, ich würde mir wünschen, dass sie erkennen, dass Projekte in Deutschland zum Beispiel nicht per se sicher sein müssen, dass auch Projekte in Afrika genauso gut oder vielleicht sogar besser sein könnten. Denn das ist ein ganz großer Trugschluss, den ich in letzter Zeit sehr oft gehört habe. Und dass sie sich das anschauen, dass immer mehr Menschen sagen, okay, ich möchte was Sinnvolles tun mit meinem Geld. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Ein wunderbares Schlusswort, liebe Merlin Hype. Vielen Dank für deine interessanten Ausführungen über euer Schaffen, über dein Schaffen, über deine Intentionen, über dein Herzblut, was da drin steckt. Das merkt man richtig. Ich persönlich finde das auch sehr interessant, werde mir das auch nochmal genauer anschauen, jetzt für meine persönlichen Investitionsvorhaben. Und ich wünsche dir und natürlich deiner Unternehmung alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du heute Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank, Merlin.
Vielen Dank, Andi, und vielen Dank an die Zuhörer, dass sie so lange zugehört haben, für die jetzt noch mit dabei sind.
Genau. Dann bleibt für mich nur noch die Verabschiedung. Würde mich freuen, wenn unsere Zuhörer unseren Podcast abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen und verabschiede mich und freue mich auf die nächsten Folgen und sage bis bald. Tschüss, macht's gut.